Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo, zum deutschsprachigen Programm aus Prag begrüßt Sie Markéta Kachlíková. Bei Radio Prag, dem Auslandssender des Tschechischen Rundfunks, waren von Anfang an auch wichtige Persönlichkeiten zu hören, sowie interessante Sprachen und eine berühmte Melodie zur Senderkennung. Hören Sie dazu mehr in der 7. Folge unserer Serie Prag sendet in die Welt 90 Jahre im Äther. Am Mikrofon ist Martina Schneibergová.
This is Radio Prague.
Radio Prag International.
90 Jahre im Äther.
Praha, an old Czechoslovak station, calling the United States of America, Professor Albert Einstein of Princeton University. Already in America?
Es war Heiligabend 1937. Der Kurzwellensender, der Vorläufer des heutigen Radio Prag International, war bereits seit anderthalb Jahren auf Sendung. Zwei bemerkenswerte Männer nahmen vor dem Mikrofon Platz. Der Schriftsteller Karel Čapek und der Erfinder František Křižík.
Professore Einstein, dem skutku rád.
Professor Einstein, es ist mir eine Freude, Ihnen im Namen der tschechoslowakischen Wissenschaft und Technik als einem Vertreter der modernen Wissenschaft direkt Grußworte übermitteln zu dürfen. Im Laufe meines 90-jährigen Lebens und meiner 70-jährigen Karriere in der Elektroindustrie habe ich die große Entwicklung der Wissenschaft und Industrie erlebt. Das berechtigt mich dazu, an weiteren Fortschritt und eine glückliche Zukunft für die Menschheit zu glauben. Die Menschheit wird schließlich begreifen, dass sie sich gegenseitigen Respekt und Liebe schuldet. Dies sind Worte meines berechtigten Glaubens an Verständigung und den Frieden zwischen den Menschen guten Willens.
Porozumění a mír mezi lidmi dobré vůle.
Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen.
Wir rufen vergeblich Albert Einstein. Amerika hört uns, meldet sich, aber seine Stimme wird von Störgeräuschen übertönt. Über dem Ozean toben gewaltige und ungewöhnliche Stürme. Wir hören schwach Amerikas Stimme, leider aber verstehen wir sie nicht.
Professor Einstein reagierte auf den Rundfunkgruß mit einem Telegramm, ebenso wie der indische Dichter Rabindranath Tagore, den Karel Čapek über den Äther angesprochen hatte. Dies ist übrigens die einzige Aufnahme der Stimme des Schriftstellers.
Hören wir uns, Tagore, harmonische Stimme des Ostens. Wir grüßen Sie in Ihrem Shantiniketan. Wir grüßen Sie aus der Tschechoslowakei. Schnee fällt nun über Europa, wo wir eine tiefe Melancholie verspüren, über die westliche Welt, in der selbst die fortgeschrittensten Völker einander wie Blutsbrüder nicht die Hände reichen können.
Die Appelle von Křižík und Čapek gehören zu den stärksten Momenten des Auslandssenders der 1930er Jahre. Die Auslandssendungen dienten nicht immer nur als ein Mittel für die Verbreitung politischer Ideen, später der kommunistischen Propaganda. Von Anfang an trugen sie auch dazu bei, die tschechische Wissenschaft und Kultur bekannter zu machen. Und es verknüpfen auch bedeutende Persönlichkeiten der tschechischen Kultur und Wissenschaft ihr Schicksal mit Radio Prag. Der bereits erwähnte Karel Čapek trat noch im September 1938, kurz vor dem Münchner Abkommen, in den Auslandssendungen auf. Seine zwei Grußbotschaften waren für die Landsleute in den Vereinigten Staaten bestimmt. Damals las Čapek seinen Text aber nicht selbst. Der Moderator Ivan Jelínek sprang für ihn ein.
Není to jenom boj o naši půdu, je to také boj o naši duši.
Es ist nicht bloß ein Kampf für unser Land, sondern auch um unsere Seele, die Seele eines jeden von uns. Bewahrt eure Seele in den schrecklichen Tagen der Prüfung. Wankt nicht in eurem Glauben, gebt eure Hoffnung nicht auf. Der moralische Standpunkt darf niemals aufgegeben werden, komme was wolle. Unser nationaler Glaube, der Glaube von Hus und von Comenius, der Glaube unserer nationalen Aufklärer, der Glaube Masaryks, ist ein Glaube an Gottes Gerechtigkeit und Liebe. Glaubt nicht an das Böse, selbst wenn es vorübergehende Erfolge zu erringen scheint. Wir werden es noch erleben. Glaubt mir, dass das Babylon der Lügen und Gewalt für immer zusammenbricht. Das Rad der Geschichte lässt sich nicht aufhalten. Die ganze Menschheit wird weder verrohen noch verdummen. Vernunftlosigkeit und böser Wille werden nicht über die Welt herrschen. Dieser Kampf wird ausgefochten, sei es heute oder in einem Jahr. Und unsere Haltung ist und bleibt klar und unerschütterlich, denn wir werden unsere Seele verteidigen, selbst wenn die Welt zusammenbrechen sollte.
Karel Čapek war auch 1962 in den Auslandssendungen indirekt präsent, als Olga Scheinpflugová über ihren Ehemann, den Schriftsteller, sprach.
Er war ein äußerst gewissenhafter Schriftsteller. Er wusste, dass Fantasie und Inspiration nicht ausreichen, und so war alles Übrige für ihn harte Arbeit. Er schrieb mit einer Feder, und zwar einer ganz gewöhnlichen, die er in ein Tintenfass tauchte. Diese Flucht vor dem Fortschritt begründete er damit, dass ihm das Eintauchen eine Art mechanische Atempause verschaffe. Seine Handschrift war leserlich, auch wenn sie sehr klein war und viele Streichungen aufwies. Er gehörte zu den wenigen Autoren, die bereits in der ersten Fassung eine ausgereifte Handschrift an den Tag legten, und doch nahm er viele Änderungen, Ergänzungen und Straffungen vor. Für ihn waren Wörter und Sätze so präzise wie Verse. Er veränderte ihren Rhythmus. Er ließ sich viel Zeit, bevor er sich auf einen Roman festlegte, manchmal mehr als ein Jahr für ein Thema. Er ließ es sich immer wieder durch den Kopf gehen, und erst dann setzte er sich an die Arbeit. Daraufhin begannen zermürbende Monate voller Konzentration und harter Arbeit. Er schrieb in einem geschlossenen Zimmer, einem Ort, den keiner von uns zu betreten wagte, trotz seiner Freundlichkeit. Er lief für kaum 20 Minuten hinunter, um Mittag zu essen, und schrieb dann bis tief in die Nacht hinein, fast ohne Unterbrechung, Monat für Monat, akribisch, denn er verabscheute den größten Feind der Kunst, die Eile.
Auch der Sport fand in den Auslandssendungen seinen Platz. 1938 berichtete Radio Prag über die Anfänge des Eishockeys in der Tschechoslowakei.
An old player told me that the first time they attended the World Championship.
Ein älterer Spieler erzählte mir, dass er bei seiner ersten Teilnahme an der Weltmeisterschaft nicht wusste, welche Schützer er verwenden sollte, und deshalb abwartete, was die anderen anziehen werden. Später begann man in allen Nachbarländern mit dem Bau von Kunsteisstadien, und mehrere Trainer aus Kanada kamen nach Europa. Sie zeigten uns, dass wir trotz talentierter Spieler nicht mit den anderen mithalten konnten. Der beste Beweis waren die Olympischen Spiele in Antwerpen und in Chamonix, bei denen unsere Nationalmannschaft mit einem Unterschied von 30 Toren gegen die Kanadier verlor. Nicht lange danach gründete eine Gruppe junger Spieler eine Eishockeyabteilung des Tennisclubs LTC Praha. 1933 wurde in Prag endlich eine Eishalle errichtet, die die Ausrichtung einer Weltmeisterschaft ermöglichte. Ein Ereignis, das sich als ein großer Erfolg erwies. Zum ersten Mal in der Geschichte gewannen die Vereinigten Staaten und nicht Kanada den WM-Titel, und die Tschechoslowakei wurde Europameister.
Ebenfalls wurde in Auslandssendungen über Eishockey berichtet, bevor die Weltmeisterschaft im Februar 1938 in der Tschechoslowakei stattfand. Kanada belegte dann den ersten Platz, gefolgt von Großbritannien auf dem zweiten und der Tschechoslowakei auf dem dritten Rang. Im Spiel um die Bronzemedaille besiegten die Tschechoslowaken Deutschland, dessen Sportler in Trikots mit Hakenkreuzen spielten. Unter genau diesem Symbol sollten deutsche Truppen schon bald in Prag einmarschieren. Die Auslandssendungen wurden noch einige Zeit fortgesetzt. Sie richteten sich jedoch nicht mehr an die ganze Welt, sondern nur an die Landsleute in den Vereinigten Staaten. So wandte sich der Rundfunkjournalist František Kocourek kurz nach der Besetzung zu Ostern 1939 an sie. Er sprach darüber, was für die tschechische Nation kurz nach der Entstehung des sogenannten Protektorats Böhmen und Mähren am wichtigsten war.
Nevím, co jste si o nás myslili a jak na vás.
Ich weiß nicht, was Sie von uns dachten oder wie die Berichte über Ihre alte Heimat, die Sie auf den Titelseiten Ihrer Lieblingszeitung fanden, auf Sie wirkten. Genau deshalb möchte ich Ihnen sagen, dass wir das alles als den seltsamsten, unglaubwürdigsten Krieg erlebt haben. Einen Krieg, der zunächst von dem leidenschaftlichen Willen erfüllt war, Opfer für den Frieden zu bringen. Die größten Opfer für eine Sache, die über das eigene Ich hinausreichte. Einen Krieg ohne Schüsse und Waffen. Einen Krieg ohne Ziel, das sich allmählich verlagerte, von der alten historischen Grenze hin zur Verteidigung der durch die Münchner Konferenz festgelegten Grenze und von dort zum jüngsten Ziel. Und das ist die Vervollkommnung und Bewahrung eines gesunden tschechischen Individuums.
František Kocourek wurde bald danach verboten, im Rundfunk zu sprechen. Im Juni 1941 wurde er verhaftet und ins KZ Auschwitz-Birkenau deportiert, wo er ermordet wurde. Der Dichter Konstantin Biebel war in einer der letzten Sendungen des Auslandsprogramms während der NS-Besatzung zu hören. Im März 1944 sprach er über sein Verhältnis zur Kunst und über seine Kindheit.
Mein Vater war Arzt in Slavietin bei Louny. In seiner Freizeit schrieb oder malte er. Manchmal brachte er seinen exotischen Vögeln, die er in Hamburg kaufte, das Sprechen bei. Bis heute weiß ich nicht, was von beidem mein Vater mehr war. Ob er der Arzt war, der Nacht für Nacht in hohen Stiefeln durch seinen Bezirk schritt, oder der Maler, dessen Hände das Lächeln blondhaariger Frauen hervorbrachten. Ein Lächeln, mit dem er die düsteren Flure unseres 600 Jahre alten Hauses bedeckte. Oder der Träumer, der seinen traurigen und gezähmten Affen Javi liebte.
Dichter Konstantin Biebel trug den Hörern in den USA Ausschnitte aus seinen Gedichten vor. Danach beendeten die Nationalsozialisten die Sendungen für das Ausland.
Sie sind inmitten der tosenden Wogen zu Hause, in jenen weiten, nur Seeleuten vertrauten Gefilden, wo chromatische Harmonien aufbrannten und strömen.
In der Nachkriegszeit war Radio Prag eine starke Stimme des Sozialismus in der Welt. Und in der Redaktion gaben sich darum jene Persönlichkeiten die Klinke in die Hand, die dieses Bild mitprägten. Sei es der Kosmonaut Juri Gagarin, der lateinamerikanische Revolution Che Guevara oder die damaligen prominenten Kommunisten wie der Parteichef der chilenischen Kommunisten Luis Corvalán oder der Chef der portugiesischen kommunistischen Partei Álvaro Cunhal. Im Mai 1960 kam der bedeutende französische Karikaturist und Kommunist Jean Effer zu Besuch in die Tschechoslowakei. Der langjährige Vorsitzende der Gesellschaft der französisch-tschechoslowakischen Freundschaft kam, um den 1. Mai und den 15. Jahrestag der Befreiung durch die Rote Armee zu feiern. Redakteure von Radio Prag fragten ihn nach seinen Eindrücken.
Ich komme einmal im Jahr oder in zwei Jahren in ihr Land. Ich sehe immer Änderungen. Die Kleidung der Menschen ist farbenfroher und die Lebensmittelgeschäfte sind besser versorgt. Es gibt jedoch Dinge, die sich nicht ändern, worüber ich froh bin, und das ist das alte Prag. Es ist bewundernswert. Ich finde es immer so, wie ich es verließ. Ich sehe jedoch, dass Prag wächst und dass neue Häuser und Fabriken erbaut werden.
Zwei Jahre später, 1962, besuchte der französische Schriftsteller und auch überzeugte Kommunist Louis Aragon mit seiner Frau Elsa Triolet die Tschechoslowakei. Radio Prague traf sie in Karlsbad.
Non, nous sommes venus ici parce que nous avons été invités.
Wir sind auf Einladung der Prager Karls-Universität gekommen, wo ich einen Vortrag halten werde. Man hat uns einen großen Gefallen getan und ermöglicht, einige Zeit im Kurort zu verbringen. Wir sind hierher gekommen, um uns zu erholen. Doch keiner von uns beiden weiß, wie es ist, sich ohne Arbeit zu erholen. Elsa beendet ihren Roman und ich schrieb die Geschichte der Sowjetunion und der USA. Genauer gesagt verfasste ich nur die Teile, die die Sowjetunion betreffen. Ich schreibe auch während meines Aufenthalts hier in der Tschechoslowakei.
J'ai travaillé ici en Tchécoslovaquie.
Radio Prag strahlte bereits in der Vorkriegszeit Sendungen auf Esperanto aus, als diese Sprache große Beliebtheit erfreute. Die Sendungen auf Esperanto wurden vorwiegend in Brünn produziert, wo der Schauspieler Karel Höger zu den leidenschaftlichen Anhängern der Sprache gehörte. Es überrascht daher nicht, dass er es war, der den Erzählpart übernahm, als in den späten 1940er Jahren eine Aufnahme von Dvořáks Rusalka auf Esperanto entstand. Rusalka heißt auf Esperanto übrigens Najadu.
Hodiau ni en iras en la mondon de la fabeloi. Feoi kai feinoi shitie vivas meze del naturo sian felician kai senzorgan vivon. Ni sekvos kortu shantan historion pri trista amo de aquo feino al hom, al princo, kiu shin perfidas. Bonvolu audi nun la uverturon.
Karel Höger sprach bei Radio Prag jedoch nicht nur auf Esperanto. In einer Sendung für die Landsleute von 1960 erinnerte er sich an die Landschaft seiner Kindheit, den Brünner Stadtteil Královo Pole.
Ich denke, dass ich nicht der Einzige bin, der sagt, dass seine beliebteste Region diejenige ist, in der er zur Welt kam, also Brünn Královo Pole. Es war vor 50 Jahren. Von der Vorstadt war die Natur nur einen Steinwurf entfernt. In den Wald zu gehen, das war damals bestimmt kein Ausflug. Das waren die Wälder von Ostrovacice, wo Mrštić Helenka geboren wurde und mit Ríša das Maimärchen erlebte. In den Wäldern bewegte sich Tjesno Lideks Bystrouška. Dort hörte sie Janáček. Es war die Region von Mahen und von Mariša. Bystrc, Lessi, Bilovice, Adamov. Es war damals eine unberührte Region voller Charme.
Ein Jahr später, im Jahr 1963, erklang in den Auslandssendungen die Betrachtung Dank des Schauspielers, in der Karel Höger seinen Beruf sowie dem Nationaltheater huldigte.
Nun, od té doby jsme se zžili, moje milované.
Nun, wir sind uns, mein liebes Theater, seitdem nahe gekommen. Doch jenes Gefühl der Ehrfurcht und ein Hauch von Scheu sind mir geblieben, auch wenn ich nun ohne Furcht die sternenübersäte Weite deiner Bühne betrete. Ein Lichtschein huschte über das Gesicht von Aleš' Helden und es war, als ob er mir zulächelte. Du, Theater, hast mich an dich mit einem metallenen Band aus Liebe und Dankbarkeit gebunden. Ich liebe jede Kleinigkeit an dir wie die Züge im Gesicht der Mutter, alt und doch geliebt. Nimm bitte die Worte des Schauspielers entgegen, die er dir in dieser stillen Abendstunde sagen möchte, was du für ihn warst, bist und sein wirst, bis zu jenem Augenblick, in dem sich der Vorhang über seinem Werk das letzte Mal hebt. Danke, mein Geliebtes.
Díky, milované.
Auch weitere renommierte tschechische Künstler setzten sich vor das Mikrofon von Radio Prag. 1960 war es der Künstler und Illustrator und einer der Begründer des tschechischen Trickfilms Jiří Trnka. Er sprach über seinen Film Der Sommernachtstraum.
Meist gelang mir, was ich mir gewünscht habe. Das Echo war bei uns sehr gut. Ich habe viele Briefe vom Publikum bekommen, was früher nicht der Fall war. Es waren meist sehr angenehme Briefe. Im Ausland war der Erfolg am Anfang etwas umstritten. Wir werden erst sehen, denn der Film wird nun in verschiedene Länder geschickt. Die Frage nach den Hauptproblemen der gegenwärtigen Filmkunst ist komplizierter. Ich denke, dass das Hauptproblem in der Überpsychologisierung der Stoffe besteht. Damit ist die Filmqualität verloren gegangen und es begann die Theaterqualität. Das ist jedoch sehr kurz gesagt.
Má poklona,
moje úcta,
služebník,
prokolívám.
1962 trat auch das Duo Spejbel und Hurvínek in den Sendungen von Radio Prag auf. Jiřina Skupová, die Ehefrau ihres Schöpfers, schilderte, wie Josef Spejbel 1920 erstmals auf der Bühne erschien und unter welchen Umständen sein Sohn Hurvínek zu ihm stieß.
Spejbel war allein und die Notwendigkeit eines Dialogpartners lag auf der Hand. Und das gab wiederum viel Kopfzerbrechen. Bis Anfang Mai 1926 etwas Besonderes geschah. Ein Mitglied des Theaters, der Holzschnitzer Gustav Nosek, überreichte Skupa ein Päckchen. Und als es geöffnet wurde, erschien zuerst ein fast kahles Kinderköpfchen, nur über der Stirne ein Haarschöpfchen. Die Ohren waren riesengroß und die hervorstehenden Augen ließen sich bewegen. Krumme Beinchen trugen das Körperchen, die Füße staken in Holzpantoffeln. Ja, das war ohne Zweifel der Nachkomme Spejbels. Hurvínek war auf der Welt.
Halo, halo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně a v kterou hodinu zachytili toto vysílání.
Erwähnenswert ist bestimmt, wie sich die Erkennungsmelodie des Senders im Laufe seines 90-jährigen Bestehens gewandelt hat. Zuerst hatte der Radiosender keinen Namen. Er meldete sich als Prager Kurzwellensender. Und als Erkennungsmelodie diente Antonín Dvořák Symphonie aus der Neuen Welt. Die aktuelle Erkennungsmelodie, die Radio Prag International seit 2022 verwendet, greift auch das Motiv aus der Symphonie aus der Neuen Welt auf.
This is Radio Prague International coming to you from the Czech capital.
Über Jahrzehnte hinweg, von den 1950er Jahren bis 1989, bildete das kommunistische Lied Kupše doleva, vorwärts links, die Grundlage für die Erkennungsmelodie von Radio Prag. Etwas paradoxerweise fand diese Melodie sogar Eingang in die Popkultur.
I had a shortwave radio and I was recording.
Ich besaß ein Kurzwellenradio und nahm Sendungen von Propagandasendern aus Osteuropa auf. Darunter befanden sich auch Übertragungen aus der Tschechoslowakei.
Beschrieb Andy McCluskey, der Begründer und Sänger der britischen Band OMD im tschechischen Rundfunk.
Music for your tape recorder.
Ihr mittlerweile legendäres Album Dazzle Ships beginnt nicht nur mit der authentischen Erkennungsmelodie von Radio Prag, sondern ein Song nimmt auch Bezug auf eine ehemalige Sendung mit dem Titel Musik für Ihr Turnballgerät.
This is Helena. This is Helena.
Helena, die auf der Aufnahme zu hören ist, ist Helena Markusová, ehemalige Redakteurin der englischen Sendungen von Radio Prag. Die ehemalige Erkennungsmelodie von Radio Prag stößt auch heute noch auf Resonanz. Hier ist zum Beispiel ein Live-Auftritt des Liverpool Symphony Orchestra zusammen mit der Band OMD zu hören.
Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Die achte und letzte Folge unserer Serie Prag sendet in die Welt 90 Jahre im Äther können Sie in einer Woche hören. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des tschechischen Rundfunks, auf Wiederhören.